Sie hören den Artikel Elektronenröhre, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Stand 23. Dezember 2010. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine Elektronenröhre ist ein elektronisches Bauelement, das aus einem evakuierten oder gasgefüllten Kolben aus Glas, Stahl oder Keramik besteht, in den mehrere Elektroden, mindestens eine beheizte Kathode und eine Anode eingelassen und von außen kontaktiert sind. Sie dient zur Gleichrichtung, Erzeugung, Verstärkung oder zur Modulation von elektrischen Signalen. Im Inneren der Röhre treten Elektronen aus einer Glühkathode als freie Elektronen aus und fliegen unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes zu einer Anode. Durch Steuergitter zwischen Kathode und Anode lässt sich der Strom beeinflussen, denn durch unterschiedliche Gitterspannungen bzw. elektrische Felder kann der Elektronenfluss gehemmt oder verstärkt werden. Darauf beruht die Verwendung der Elektronenröhre als Verstärkerröhre oder Oszillator. Elektronenröhren waren bis zur Einführung des Transistors die einzigen schnellen aktiven Bauelemente der Elektronik. Bis dahin standen als aktiver Vierpol lediglich Magnetverstärker und Relais zur Verfügung, wobei letztere nur zwei Zustände, Ein- und Auskanten und deren Schaltgeschwindigkeit durch die bewegte Masse begrenzt war. Elektronen weisen eine weitaus geringere Masse auf, daher können mit ihrer Hilfe weitaus höhere Frequenzen verarbeitet werden. Je nach Röhrentyp ist ein Gas niedrigen Drucks enthalten, das eine zusätzliche Ionenleitung bewirkt und die Wirkung der Raumladung kompensiert. Auch heute sind in vielen Gebieten noch Röhren im Einsatz. Starke Sendeanlagen werden mit Elektronenröhren betrieben. Magnetrons werden in Radaranlagen und Mikrowellengeräten eingesetzt. Ältere Fernsehgeräte und Computermonitore verwenden eine Kathodenstrahlröhre. HiFi-Verstärker werden mit ihnen bestückt und betrieben. Auch viele E-Gitarristen schätzen den charakteristischen Klang eines Röhrenverstärkers. Vakuumfluoreszenzanzeigen dienen zur optischen Signalisierung von Gerätezuständen in Geräten wie CD-Playern, Videorekordern und so weiter, werden aber immer weiter durch Flüssigkristallbildschirme und organische Leuchtdioden verdrängt. Einige Röhrentypen mit entsprechender Nachfrage, wie zum Beispiel 6L6 oder EL34, werden heute noch als Neuware produziert. Geschichte. Thomas Alva Edison entdeckte die Glühemission bei Versuchen mit Glühlampen, die eine zusätzliche Elektrode im Glaskörper enthielten. Dabei erkannte er, dass der Elektronenfluss zwischen Glühfaden und Elektrode mit dem Heizstrom zunimmt. Diese Gesetzmäßigkeit ist Edison-Richardson-Effekt benannt worden. Die erste elektronische Schaltung, die diesen Zusammenhang ausnutzte, war ein Gleichspannungsregler, den Edison 1883 patentierte. Der US-Amerikaner Peter Cooper Hewitt patentierte im Jahr 1902 einen Quecksilberdampfgleichrichter für Drehstrom. Diese Gasentladungsröhren wurden später zum Thyratron weiterentwickelt und beherrschten bis Anfang der 1970er Jahre die Leistungselektronik. Die Vakuumdiode wurde 1904 vom englischen Physiker John Ambrose Fleming patentiert. Auf der Suche nach einem verbesserten Detektor für Radiowellen entdeckte Fleming, dass der Edison-Richardson-Effekt zur Detektion genutzt werden konnte. Der österreichische Physiker Robert von Lieben entwickelte eine quecksilberdampfgefüllte Verstärkerröhre mit zwei Elektroden und elektrostatischer oder elektromagnetischer Beeinflussung von außen, die sogenannte Liebenröhre, und meldete sie am 4. März 1906 beim Kaiserlichen Patentamt des Deutschen Reiches als Kathodenstrahlrelais zum Patent an. Lieben zusammen mit Eugen Reiß und Sigmund Strauß, deren vorrangiges Ziel ein Telefonverstärker war, formuliert in seinem Patent explizit die Verstärkung des elektrischen Signals als Erfindungszweck. Unabhängig von Lieben entwickelte der US-amerikanische Erfinder Lee DeForest die Audion-Röhre und meldete diese gasgefüllte Röhre, die über eine zusätzliche dritte Elektrode als Steuergitter verfügte, am 25. Oktober 1906 als Patent an. Dies zog einen jahrelangen Rechtsstreit zwischen Lieben und DeForest nach sich. DeForest stellte der Firma Bell Telephone Laboratories im Oktober 1912 einen Röhrenverstärker vor. Innerhalb eines Jahres wurde diese Technologie marktauglich gemacht, indem es gelang, in den Röhren ein Hochvakuum zu erzeugen. Harold D. Arnold von Western Electric benutzte eine Vakuumpumpe nach Wolfgang Gäde. Irving Langmuir von General Electric benutzte zusätzlich noch eine Kühlfalle mit flüssiger Luft. 1913 wurde die Hochvakuumtriode Typ A bei Western Electric gebaut. Pliotron war der Name, den General Electric für seine ersten Hochvakuumtrioden wählte. Die ersten Röhrenverstärker wurden Ende 1913 auf Telefonverbindungen zwischen New York und Baltimore und ab Ende 1914 zur Verstärkung der Signale auf dem Atlantikseekabel eingesetzt. 1914 patentierte das Lieben-Konsortium eine quecksilberdampfgefüllte Röhre mit Steuergitter und Wärmeschutzmantel. Trotz dieser Bemühungen um gasgefüllte Röhren setzten sich die Vakuumröhren durch. Bei Siemens und Halske in Deutschland entwickelte Walter Schottky 1916 die Tetrode. Die frühen Tetroden, wie die SSI von 1917, hatten eine bessere Verstärkung als Trioden, waren aber nur für Niederfrequenzverstärker geeignet. Henry Joseph Round entwickelte 1916 bei der Marconi Company in England die Hochfrequenzdiode V24. HF-Verstärker zur Funkpeilung wurden von britischer Seite bei der Skagerrak-Schlacht eingesetzt. Eduard Schrack produzierte 1919 erstmals in Österreich die von ihm entwickelte Radioröhre Tritoron industriell. Dazu errichtete er eine Produktionsstätte in Wien. Er gilt als der Vater der österreichischen Radioindustrie. Henrik van der Beil aus Südafrika entwickelte 1919 die erste Miniaturröhre, die ab 1923 von Western Electric als 215A vertrieben wurde. RCA vertrieb ab 1934 die Eichelröhre 955 als erste Allglasröhre. Die Allglasbauform erlaubte den Betrieb bis in den UHF-Bereich, was für Radaranlagen wichtig war. Weitere Miniaturisierung führte 1948 zur bleistiftdicken Subminiaturröhre DF70 für Hörgeräte. Die französische Firma Metal produzierte ab 1924 die Doppelgitterröhre Begrill RM als Mischröhre, die besonders in Radioempfängern der Firma Eugène Ducreté, heute Tales Group, eingesetzt wurden. Die Entwicklung der Mischröhre für die Frequenzumsetzung von Radiofrequenz auf Zwischenfrequenz im Superhead dauerte am längsten. Erst die ECH81 von 1952 erfüllte alle Anforderungen im gewünschten Maß. Bei Philips in Holland entwickelte Bernard Telegen 1926 die Pentode zur Serienreife. Die NF-Endpentode B443 war ab 1927 lieferbar. Die Pentode wurde zum Standardverstärkerelement der Röhrenära. Trioden in Kaskodeschaltung wurden allerdings nach einigen Experimenten mit Pentoden in der Eingangsstufe von UKW- und Fernsehempfängern wiederum benutzt, da diese kein Stromverteilungsrauschen aufweisen. Pentoden und Beam-Power-Tetroden wurden in der Ausgangsstufe von Niederfrequenzverstärkern eingesetzt. Manfred von Ardenne entwickelte 1926 gemeinsam mit Sigmund Löwe in Deutschland eine der ersten Mehrsystemröhren, die sogenannte Dreifachröhre Typ 3NF, in der außer drei Triodensystemen auch vier Widerstände und zwei Kondensatoren untergebracht waren. Sie stellte somit eine Art integrierten Schaltkreis dar und wurde im Radioempfänger Löwe OE333 eingesetzt. In Rundfunkempfängern, Verstärkern und Fernsehern wurden ab den späten 1950er Jahren die Elektronenröhren immer häufiger durch Transistoren ersetzt. Dieser Übergang erfolgte aber sehr allmählich, so dass einige Geräte der Unterhaltungselektronik bis in die 1970er Jahre zumindest teilweise mit Röhren ausgestattet blieben. Die Bildröhre von Fernsehern und Computermonitoren wird erst seit circa dem Jahr 2000 vermehrt durch Plasma- und LCD-Paneele abgelöst. Aufgrund ihrer Resistenz gegen kosmische Strahlung und elektromagnetischen Impulsen währte die Entwicklung von Verstärkerröhren auf dem Gebiet der Raumfahrt und des Militärs bis in die 1970er Jahre, besonders in der UdSSR. Ein MiG-25-Jet, der 1976 von einem Deserteur nach Japan geflogen wurde, verfügte über zahlreiche Subminiaturröhren. Mechanischer Aufbau. Die klassische Hochvakuum-Elektronenröhre besteht aus einem geschlossenen Kolben, in dem das Elektronensystem eingebaut ist. Durchführungsdrähte stellen die elektrische Verbindung mit der Schaltung her. Die Stoffe der Einzelteile müssen in einer hohen Reinheit vorliegen. Je nach Kombination können schon Spuren von Fremdstoffen die Lebensdauer einer fertigen Röhre nachhaltig verschlechtern. Während der Formgebung werden immer wieder Reinigungsschritte durchgeführt, sei es durch mechanische Bearbeitung, Glühen, Oxidieren oder Lösen der unerwünschten Oberflächenschichten. Sowohl bei der Herstellung der Einzelteile als auch beim Zusammenbau ist Sauberkeit unabdingbar. Schweiß und Fett der Hand sowie Staub aus der Umgebung wirken sich bei späteren Herstellungsschritten langfristig vakuumverschlechternd aus, oder es bilden sich durch die Erhitzung chemische Verbindungen, die später die Emissionsfähigkeit der Kathode beeinträchtigen. Einzelheiten zu den meist konzentrisch aufgebauten Röhrensystemen finden sich in den Fachabschnitten zu den jeweiligen Elektroden, Kathode, Anode bzw. weitere Elektroden. Äußerer Aufbau. Anfangszeiten. In der Anfangszeit der Röhren bestand der Kolben ausschließlich aus Glas. Das waagerecht liegende Elektrodensystem wurde an stabile Haltedrähte in einem Quetschfuß angeschweißt. Diese Haltedrähte wurden mit Durchführungsdrähten durch die Quetschverbindung geführt und schlussendlich in einen Sockel aus Bakelit eingefädelt und mit dessen Kontakten verlötet. Der Sockel wurde mit dem Glaskolben verkittet. Dieser Aufbau war eine direkte Weiterentwicklung der Glühlampenfabrikation und ermöglichte einen hinreichend stabilen Aufbau des Systems. Die besondere Herausforderung besteht in einer vakuumdichten Verbindung von Durchführungsdraht und Kolben. Im Laufe der Zeit wurden hier Verbundmetalldrähte entwickelt, die beim Schmelzvorgang durch die Glasmasse gut benetzt werden und somit keine nennenswerten Lücken für Diffusion von Gasmolekülen hinterlassen. Auch die Glasgemische wurden weiterentwickelt, bis sich die Wärmeausdehnung von Anschlussdraht und Glaskolben nur noch unerheblich unterschieden. Im Laufe der Zeit wurde die freitragende Montage aufgegeben, da die Elektroden im Röhrensystem sehr empfänglich für Mikrofonie waren. Stattdessen wurde der Domkolben etabliert. Dessen Höhe war der Höhe des jetzt senkrecht aufgebauten Elektrodensystems genau angepasst. An der Oberseite des Systemaufbaus waren Glimmerflügel angebracht, die seitlich an die Kolbenwand drückten und somit das System schwingungsarm im Kolben fixierten. Durch den Quetschfußaufbau ergaben sich vergleichsweise lange Anschlussdrähte. Deren Eigeninduktivität sowie Kapazitäten durch die Parallelführung der Drähte in den Kolben hinein verwerten diesen Röhren einen sinnvollen Einsatz im UKW-Frequenzbereich und darüber. Eine weitgehende Entkopplung des Gitteranschlusses über eine am Kolbenkopf angebrachte Anschlusskappe verkomplizierte die Fertigung der Röhren, ermöglichte aber auch höhere Verstärkungen. Parallel zum Glaskolben wurden auch Röhren mit Stahlkolben, die sogenannten Stahlröhren, gebaut. Moderner Aufbau. Auch während der Stahlröhrenepoche blieb die Glasröhrenentwicklung nicht stehen. Die weitere Verfeinerung der Herstellungstechniken ermöglichte eine starke Reduzierung der Kolbenabmessungen. Prominentestes Beispiel ist die RV12 P2000, die wiederum einen senkrechten Systemaufbau im zylindrischen Glaskolben zeigt. Für die mechanische Fixierung des Systems sorgen an den Ober- und Unterseiten des Systems angebrachte Glimmerplättchen mit gefiedertem Außenrand, die ein seitliches Schwingen im Kolben weitestgehend unterbinden. Als grundlegende Neuerung ist die Benutzung eines Pressglastellers für die Anschlussdurchführungen erwähnenswert, welcher den herkömmlichen, hochfrequenztechnisch problematischen Quetschfußaufbau ablöste. Unter steigendem Druck der Herstellungskosten bildete sich Anfang der 1940er Jahre auf breiter Front die heute übliche Allglasröhre mit dem Pressglassockel heraus. Die sehr kurzen Anschlussstifte aus Chromeisen oder Nickel ermöglichen den Einsatzbereich dieser Sockelung bis in den UHF-Bereich hinein und ermöglichen durch stabile Schweißverbindungen mit dem übrigen System eine Lagestabilisierung auch in der Senkrechten. Dieser Aufbau wurde Anfang der 1940er Jahre mit den Loktalröhren Philips Tungsram eingeführt und mit den Rimlockröhren Philips Valvo 1947 weiter miniaturisiert. Der 1940 eingeführte Miniatursockel und der 1951-52 etablierte Novalsockel zeigen durch eine Lücke im Stiftkreis ohne externe Hilfsmittel die richtige Ausrichtung in der Fassung an und sind auch heute noch Stand der Technik bei Kleinsignalröhren. Röhren größerer Leistung weisen wegen besserer Isolation und Materialkostenersparnis oftmals einen weniger schwingungsfreien Aufbau auf. So ist bei Senderöhren und Hochspannungsröhren oftmals die Anode nur durch eine Durchführung durch den Glaskolben fixiert. Durch die generell größeren Elektrodenabstände in diesen Röhren wirkt sich ein eventuell mechanisches Schwingen der Elektroden allerdings nicht so stark im Vergleich zu Kleinsignalröhren aus. Ebenfalls gab es Weiterentwicklungen der Keramiktechnologie, die in den nur noch fingerhutgroßen Nuvistor-Röhren mündete. Zu diesem Zeitpunkt war die Halbleitertechnologie aber schon so weit auf dem Vormarsch, dass diese Typen sich nicht mehr in nennenswertem Umfang verbreiten konnten. Innerer Aufbau. Das eigentliche Elektrodensystem der Röhre wurde in der Anfangszeit freitragend auf dem Quetschfuß aufgebaut. In Einzelfällen wurde über dem Röhrensystem noch eine Glasbrücke eingearbeitet, welche die Röhrenelektroden auch von oben her auf maßhaltigen Sitz sichern sollte. Später ging man bei der Domkolbenbauweise auf einen keramikbrückenbasierten Aufbau über, da die Glasbrücken verlustbehaftet waren, Kapazitätserhöhungen mit sich zogen und die Mikrofonieempfindlichkeit nicht spürbar reduzierten. Die einzelnen Systembestandteile wie Gitter und Kathode werden mit ihren Enden in Aussparungen der Brücken eingeführt und somit gegen seitliches Verrutschen fixiert. Die Keramikbauteile wiesen allerdings eine sehr hohe Neigung zur Sekundärelektronenemission auf, weswegen bald Glimmerplättchen an die Stelle der Keramik traten. Es müssen zudem keine thermischen Ausdehnungsfragen der Elektroden beachtet werden, weil Glimmer im Vergleich zu Keramik in geringem Maße elastisch ist. Aus dem gleichen Grund können die Stanzlöcher in den Glimmerplättchen eher knapp bemessen werden, sodass die Elektroden sehr stramm sitzen, was wiederum mechanische Schwingungen unterbindet. Abschließend dient die meist zylindrisch oder kastenförmig ausgebildete Anode als waagerechte Fixierung der Glimmerplättchen zueinander. Einzelheiten zu den meist konzentrisch aufgebauten Röhrensystemen finden sich in den Fachabschnitten zu den jeweiligen Elektroden, Kathode, Anode bzw. weitere Elektroden. Das komplett zusammengebaute System wird mit den Sockelanschlüssen punktverschweißt und der Kolben danach mit dem Sockelteller bzw. Quetschfuß verschmolzen. Evakuierung. Die Röhre muss nun ausgepumpt werden. Das Vakuum in der Röhre ist notwendig, damit die Elektronen eine ausreichend freie Weglänge haben und nicht durch Gasmoleküle abgebremst werden. Auf der inneren Wandung vieler Röhren ist zumeist im oberen Teil ein spiegelnder Belag zu sehen, der durch das sogenannte Getter hervorgerufen wird. Nach dem Abschmelzen der Röhrenkolben wird die Röhre über das Pumpröhrchen an eine Vakuumpumpe angeschlossen. Während des Pumpvorganges beginnt ab einem gewissen Unterdruck in der Röhre das sogenannte Ausheizen. Dazu wird die Röhre mittels des eigenen Heizfadens erwärmt. Gleichzeitig werden über ein leistungsfähiges Hochfrequenzfeld mit einigen hundert Kilohertz, ähnlich wie in einem Mikrowellenofen, gezielt die metallischen Innenteile des Röhrensystems zum Glühen gebracht, während der Getter ausgespart wird. Das Verfahren dient dazu, die durch Adsorption an den Oberflächen sowie durch die Van der Waals-Kräfte physikalisch gebundenen Gasmoleküle schneller abzulösen und mit abzupumpen. Damit wird die Evakuierzeit verkürzt, die über die geplante Lebensdauer der Röhre verbleibende Qualität des Vakuums verbessert und somit der Einsatz von Gettermaterial verringert. Um die Qualität des Vakuums über die Betriebszeit zu erhalten, ist es unabdingbar, dass die Röhre im Regelbetrieb keine höheren Temperaturen als beim Ausheizen erleiden muss. In den einzelnen Elektrodenteilen können durchaus noch Gasreste vorhanden sein, die sich aber nur bei höheren Temperaturen ausheizen ließen. Die Ausheiztemperatur ist ein Kompromiss aus Wirtschaftlichkeit der Produktion und Vakuumgüte über die gesamte Lebensdauer der Röhre sowie Beschädigungen durch Erweichen und Verziehen des Kolbenglases oder innerer Elektroden durch zu hohe Temperaturen. Wird die Röhre überlastet, wird die verbliebene Restgasmenge je nach Dauer und Temperatur teilweise ausgetrieben und verschlechtert das Vakuum permanent. Abschließend wird das Pumpröhrchen abgeschmolzen, zurück bleibt der charakteristische Glaszapfen. Als nächster Schritt wird gezielt das Getter gezündet, das im Regelbetrieb der Röhre frei werdende oder von außen eindiffundierende Gase bindet. Hat eine Röhre durch Beschädigung Luft gezogen, reagiert das Getter mit den eingetretenen Gasen. Das wird durch den Schwund der spiegelnden Schicht und dem daraus verbleibenden milchig-weißen Belag offensichtlich. Andere Gettertypen wurden etwa bei Hochspannungsröhren verwendet, welche ohne Glasspiegel direkt mögliche Gasreste binden. Abschluss der Fertigung. Die Röhre wird abschließend künstlich gealtert, damit ihre Betriebsparameter über den Zeitraum der erwarteten Lebensdauer stabil bleiben. Nach einer abschließenden Qualitätskontrolle werden die Röhren gestempelt, verpackt und versendet. Funktionsweise: Elektronenstrom. Der Elektronenstrom, der bei Anlegen der Anodenspannung zwischen Kathode und Anode den luftleeren Raum durchfließt, kann in seiner Richtung und Stärke durch die Einwirkung elektrischer und magnetischer Felder beeinflusst werden. Ein gerichteter Elektronenstrom wird als Elektronenstrahl bezeichnet. Die Elektronen werden thermisch an der beheizten Kathode emittiert, durch ein elektrisches Feld zwischen Anode und Kathode Richtung Anode beschleunigt und ermöglichen so die Funktion der Elektronenröhre. Auch die gleichrichtende Wirkung der Elektronenröhre, insbesondere der Röhrendiode, basiert auf diesem Effekt. Während die Kathode beheizt wird und somit relativ viele Elektronen emittieren kann, kann bei umgekehrter Polung die dazu kühle Anode keinen nennenswerten Elektronenstrom emittieren. In Sonderfällen wird Feldemission einer spitz geformten Kathode eingesetzt. Meistens möchte man jedoch Feldemissionen vermeiden, wofür man insbesondere bei hohen Spannungen die Elektrodenkanten abrundet. Kennlinie der Verstärkerröhre. Den typischen Zusammenhang zwischen Anodenstrom und Gitterspannung kann man in einer Kurve darstellen. Die genaue Lage der Kurve hängt vom jeweiligen Röhrentyp und der Anodenspannung ab. Gemeinsam sind folgende Eigenschaften. Ab einer gewissen Gitterspannung sperrt die Röhre den Elektronenstrom zur Anode. Der Wert der Abschnürspannung ist konstruktionsbedingt und liegt zwischen minus 300 Volt bei der 4CX3000A und minus 2 Volt bei der EC8020. Bei noch negativeren Spannungen fließt kein Anodenstrom. Zu große negative Spannungen können zu mechanischen Verformungen der feinen Gitterwindungen im Röhrensystem sorgen, was nicht nur die elektrischen Parameter ändert, sondern auch Kurzschlüsse zur Folge haben kann. Wenn das Steuergitter zu positiv wird, steigt der Anodenstrom nicht unbegrenzt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, die Kathode kann, abhängig von Temperatur, Fläche und Material, nicht beliebig viele Elektronen abgeben. Zweitens, bei positivem Gitter fließt besonders viel Anodenstrom, deshalb fällt am Außenwiderstand besonders viel Spannung ab, die von der Betriebsspannung subtrahiert werden muss. Aus diesem Grund wird die Anodenspannung kleiner, es werden weniger Elektronen beschleunigt. Drittens, der Anodenstrom kann sogar sinken, wenn mehr Elektronen zum positiven Gitter fliegen als zur Anode. Dann kann das Gitter thermisch überlastet werden und sich verformen oder sogar schmelzen. Wenn das Steuergitter positiv wird, ist der Eingangswiderstand der Röhre nicht mehr unendlich groß, sondern wirkt wie ein Widerstand von einigen tausend Ohm. Dadurch entstehen meist starke Signalverzerrungen, weil die vorhergehende Verstärkerstufe plötzlich und nur bei positiven Spannungsspitzen belastet wird. Bei NF-Verstärkern wird dieser Zustand deshalb vermieden und ist bei den üblichen Kleinsignalröhren auch nicht spezifiziert. Es gibt einen relativ schmalen Bereich, in dem der Zusammenhang Anodenstrom-Gitterspannung einigermaßen linear ist. In diesen Bereich wird üblicherweise der Arbeitspunkt der Schaltung gelegt. Es fließt dann ständig Strom zur Anode, auch dann, wenn kein Signal verstärkt werden soll. Dieser Zusammenhang wird bei großen Steuerspannungen am Gitter nicht linear, die Verstärkerstufe verzerrt dann. Die Abhängigkeit des Anodenstromes von der Gitterspannung ist grundsätzlich nicht linear. Die Nichtlinearität resultiert aus der Rückwirkung der Anodenspannung, dem sogenannten Durchgriff durch das Gitter auf die Raumladung der Elektronenwolke um die Kathode. Der Vierpolparameter Durchgriff beschreibt die Rückwirkung eines sich ändernden Anodenpotentials auf den Anodenstrom. Ein hoher Durchgriff, das heißt eine starke Rückwirkung des Anodenpotentials, wirkt wie eine eingebaute Gegenkopplung. Will man in einem Leistungsverstärker die Röhre voll ausnutzen und den Wirkungsgrad maximieren, so wählt man zwei gleiche Röhren im Gegentakt B-Betrieb. Jede Röhre verstärkt dann nur eine Halbwelle und ein symmetrischer Ausgangstransformator setzt beide Anteile wieder zusammen. Dadurch ist ein Wirkungsgrad ohne eingerechnete Heizleistung bis zu 75% erreichbar. Die Verzerrung durch den nichtlinearen Verlauf der Kennlinie kann durch eine Gegenkopplung weitgehend ausgeglichen werden. Beim Gegentakt B-Betrieb kann man zwar Ruhestrom sparen, riskiert aber Übernahmeverzerrungen. Das ist der Bereich, in dem eine Röhre bereits sperrt, die andere aber noch nicht ausreichend durchgesteuert wird. Diese Übernahmeverzerrungen können durch messtechnisch selektierte Pärchen der jeweiligen Röhren und individuell eingestellte Ruheströme minimiert werden. Eine andere Möglichkeit ist, den Arbeitspunkt zwischen den A- und B-Punkt zu legen. Bei kleinen Signalamplituden arbeitet die Schaltung auf Kosten eines geringeren Wirkungsgrades wie eine Gegentaktschaltung im A-Betrieb, der sich bei größeren Amplituden zum B-Betrieb hin verschiebt. In der Praxis wird die Gittervorspannung bei A-B-Betrieb nicht festgesetzt, damit dieser Effekt der höheren Gitterspannung durch höheren mittleren Strom durch die Endstufe noch verstärkt wird. Bei Hochfrequenzverstärkern in Sendern spielt die Verzerrung im B-Betrieb keine Rolle, da mit den folgenden Filterstufen die in den Röhren erzeugten Oberwellen wieder entfernt werden. Zur weiteren Erhöhung des Wirkungsgrades wählt man sogar den C-Betrieb mit so hoher Spannung, dass Gitterstrom fließen kann. Durch dieses abrupte Ein- und Ausschalten des Anodenstroms erreicht man Wirkungsgrade um 87%, da die vollständig gesperrten Röhren auf den Schwingkreis im Anodenzweig nicht dämpfend wirken. Heizung. Um genügend Elektronen aus dem Material der Kathode austreten zu lassen, ist eine Beheizung der Kathode im Regelfall notwendig. Dabei spielt auch die Austrittsarbeit, welche unter anderem von dem verwendeten Kathodenmaterial abhängt, eine Rolle. Durch die Beheizung wird eine Glühemission von Elektronen ausgelöst, welche auch unter dem Begriff Edison-Richardson-Effekt bekannt ist. Direkte und indirekte Heizung. Es wird zwischen direkter und indirekter Heizung unterschieden. Bei der direkten Heizung wirkt der Heizdraht gleichzeitig als Kathode. Der Heizstrom fließt direkt durch die Draht- oder bandförmige Kathode. Bei der indirekten Heizung fließt der Heizstrom durch einen separaten Heizdraht, meistens eine Wolfram-Glühwendel, der durch Alundum isoliert innerhalb des Kathodenröhrchens liegt. Die Wärmeleistung wird über Wärmeleitung und Strahlung auf das Kathodenröhrchen übertragen. Die galvanische Trennung zwischen Heizung und Kathode bei indirekter Heizung erlaubt Schaltungsvarianten, die mit direkt geheizten Röhren nicht ohne wesentlich höheren Schaltungsaufwand realisierbar sind. Indirekt geheizte Kathoden können daher mit Serienheizung betrieben werden. Bei Serienheizung werden die Heizungen aller Röhren innerhalb einer Geräteeinheit in Reihe geschaltet. Indirekt geheizte Röhren werden zur Verstärkung kleiner Signale in älteren Fernsehempfängern, Messgeräten und Radioempfängern und auch heute noch in Audioverstärkern eingesetzt. Bildröhren sind grundsätzlich indirekt geheizt. Die direkte Heizung benötigt eine geringere elektrische Leistung, um die gleiche Kathodentemperatur zu erreichen. Direkt geheizte Röhren sind unter 2 Sekunden einsatzbereit, während indirekt geheizte Röhren zwischen 10 Sekunden bis mehrere Minuten benötigen, bis die Kathode ihre Arbeitstemperatur erreicht hat. Gerade bei den Batterieröhren der D-Serie ist der Heizstrom mit 25 mA so gering, dass der Anodenstrom, welcher zusätzlich zum eigentlichen Heizstrom ebenfalls durch den als Kathode fungierenden Heizfaden fließt, für eine sichtbare Zunahme der Fadentemperatur sorgt. Direkt geheizte Kathoden besitzen allerdings eine geringere Wärmeträgheit, dadurch wird der Anodenstrom bei Wechselstromheizung zusätzlich unerwünschterweise moduliert. Ein weiterer Vorteil der direkten Heizung ergibt sich durch die Möglichkeit, höhere Kathodentemperaturen zu realisieren, als das bei anderen Kathodentypen als der klassischen Oxidkathode der Fall ist. Der bei indirekter Heizung erforderliche Isolierstoff wäre hier einer erheblichen Belastung ausgesetzt. Direkt geheizte Kathoden werden noch heute bei Senderöhren, Gleichrichterröhren und Magnetrons eingesetzt. Auch Vakuumfluoreszenzanzeigen in Geräten der modernen Unterhaltungselektronik sind direkt geheizt, hier aber hauptsächlich, damit die im Sichtfeld liegende Kathode optisch möglichst nicht stört. Serien- und Parallelheizung. Parallelheizung. Bei der Parallelheizung werden alle Heizfäden in Parallelschaltung an einer Heizspannung betrieben. In vielen, besonders auch in heutigen Geräten, wird die Heizspannung, üblich waren 2, 4, 6,3 oder selten 12,6 Volt, über einen Netztransformator oder eine Heizbatterie gespeist. Vorteile? Keine hohen Spannungsunterschiede zwischen Kathode und Heizfaden, geringere kapazitive Störeinflüsse aufgrund von Leitungen mit hoher Wechselspannung quer durch die Schaltung. Bei Ausfall eines Heizfadens ist die fehlerhafte Röhre optisch schnell zu identifizieren. Nachteil? Der in der Summe hohe Heizstrom muss mit großen Leiterquerschnitten erzeugt und verteilt werden. Serienheizung. Allstromgeräte können prinzipbedingt keinen Transformator enthalten, da Gleichstrom nicht transformierbar ist. Da die Heizung von Röhren mit üblichen Heizspannungen von 4 oder 6,3 Volt für jede Röhre einen unterschiedlichen Heizstrom erfordern würde, wurden Röhrenserien geschaffen, die statt einer einheitlichen Heizspannung einen einheitlichen Heizstrom aufweisen. Dafür ist die Heizspannung der einzelnen Röhren je nach notwendiger Heizleistung unterschiedlich. Die Heizfäden aller Röhren eines Gerätes können somit in Reihe geschaltet werden. Voraussetzung ist, dass zumindest ein Teil der Röhren eine große Spannungsfestigkeit zwischen Kathode und Heizfaden besitzt. Die Differenz der Summe der Heizspannungen zur vorhandenen Netzspannung erfordert einen Vorwiderstand, der Verlustleistung erzeugt. Bei wechselstrombetriebenen Geräten war eine sogenannte Heizdrossel üblich. Ein Heißleiter begrenzt den Einschaltstromstoß. Er ist insbesondere dann erforderlich, wenn nur eine geringe oder keine Differenz zwischen der Summe der Heizspannungen und der Netzspannung besteht. Übliche Serienheizungsströme sind 50, 100 oder 300 mA. Kathode. Bei den üblichen Verstärkerröhren und größeren Senderöhren sind folgende Kathodentypen gebräuchlich. Wolfram-Kathode. Der Heizdraht dient gleichzeitig als Elektronenemitter und besteht wie bei einer Glühlampe aus Wolframdraht und ist bei älteren Senderöhren höchster Leistung gebräuchlich. Ebenso bei Sonderröhren wie zum Beispiel Rauschgeneratorröhren. Betriebstemperatur um die 2200 Grad Celsius. Torierte Wolfram-Kathode. Wie vorstehend, der Draht ist jedoch mit einer dünnen Thoriumschicht versehen. Das erhöht dessen Fähigkeit, Elektronen zu emittieren bzw. senkt die Austrittsarbeit und damit die erforderliche Temperatur auf 1500 Grad Celsius. Thoriumkathoden sind bei Senderöhren mittlerer Leistung gebräuchlich. Direkt geheizte Oxidkathode. Wie vorstehend, aber der Heizdraht ist mit einer dünnen Bariumoxidschicht versehen. Die Beschichtung senkt die erforderliche Temperatur auf unter 800 Grad Celsius. Anwendung bei Batterieröhren, Gleichrichterröhren, Leuchtstofflampen und Vakuumfluoreszenzanzeigen. Indirekt geheizte Bariumoxidkathode. Eine Wolfram-Heizwendel wird elektrisch isoliert in ein Nickelröhrchen eingeschoben. Das Nickelröhrchen besitzt eine Beschichtung aus Bariumoxid und stellt die eigentliche Kathode dar. Anwendung bei den meisten Röhren kleiner Leistung sowie bei Bildröhren und Kathodenstrahlröhren. Eine Sonderform der indirekten Heizung stellen indirekt strahlungsgeheizte Kathoden dar. Wegen besonders hoher Anforderungen an die Isolation zwischen Heizfaden und Kathode ist über mechanische Mittel der Heizfaden in der Mitte des im Durchmesser großzügig bemessenen Kathodenröhrchens fixiert. Das Kathodenröhrchen wird ausschließlich über die vom Heizfaden ausgehende Wärmestrahlung geheizt. Oxidkathoden sind recht empfindlich gegenüber Unter- oder Überheizung. Unterheizung setzt Sauerstoff aus der Oxidschicht frei, der sich an der Kathodenoberfläche anlagert und so die Emission der Kathode herabsetzt. Überheizung erhöht die Verdampfungsrate von metallischem Barium aus der Oxidschicht, was ebenfalls die Emissionen herabsetzt. Eine Toleranz von plus minus 5% sollte daher eingehalten werden. In speziellen Röhren wie Photomultipliern oder Photozellen wird das Material der Kathode so gewählt, dass die Austrittsarbeit möglichst gering ist. Die Elektronen werden hier durch Licht ausreichend kurze Wellenlänge freigesetzt. Anode. Die Anode ist aufgrund des Auftreffens der Elektronen einer starken thermischen Belastung ausgesetzt. Das Material soll möglichst wenig Sekundärelektronen aussenden und einen möglichst hohen Anteil der entstehenden Wärme nach außen abstrahlen. Bei Gleichrichterröhren ist zudem eine hohe Austrittsarbeit sowie eine geringe Neigung zu Feldemissionen erwünscht. Das wird durch runde, hohle Formen erreicht. Materialien sind aluminiumplattiertes Eisen, sogenanntes P2-Eisen, welches die typische körnige, stark aufgeraute, matte, dunkle, bläulich-grau erscheinende Anodenoberfläche erzeugt, sowie Nickel gegebenenfalls zur besseren Wärmeabstrahlung geschwärzt oder bei sehr hohen Leistungen Graphit oder Wolfram. Bei großer Belastung fangen freistehende, strahlungsgekühlte Anoden oft sichtbar an zu glühen. Dieser Betriebszustand ist für die gebräuchlichen Kleinleistungsröhren im Radio- und Fernsehbereich elektrisch bereits als Überlastung spezifiziert. Die Röhre überlebt diesen Zustand zwar eine gewisse Zeit, die Lebensdauer geht stark zurück, da die eventuell in den Werkstoffen gebundenen Gasreste aus den Elektroden ausgetrieben werden. Durch die große Hitze werden die glühenden Elektroden weich und können sich daher verformen, was die Röhrendaten verfälscht oder sogar Kurzschlüsse im Inneren des Röhrensystems nach sich ziehen kann. Ebenso kann der Glaskolben leiden oder springen. Bei Gleichrichterröhren kann eine sogenannte Rückzündung auftreten. Die Röhre leitet dadurch in beiden Richtungen, weil die Anode durch ihre hohe Temperatur ebenfalls Elektronen aussendet. Große Leistungsröhren, Röntgenröhren und Magnetrons besitzen massive, oft luft- oder wassergekühlte Anoden, die direkt mit der Außenluft Kontakt haben. Röntgenanoden bestehen oft aus einem Verbund von Wolfram mit Kupfer zur besseren Wärmeableitung. Im normalen Betriebszustand geben die Elektronen ihre kinetische Energie nicht nur als Wärmeleistung an die Anode ab, sie erzeugen dort auch schwache Lichterscheinungen. Bei manchen Röhrentypen ist der Systemaufbau nicht vollständig geschlossen, sodass Elektronen auf den Glaskolben weiterfliegen und dort zu Fluoreszenzerscheinungen führen. Lichterscheinungen treten besonders sichtbar bei Leistungsröhren und oder hohen Anodenspannungen auf. Bei sehr hohen Spannungen entsteht Röntgenstrahlung, die unter anderem durch die in Radaranlagen arbeitenden Schaltröhren zu Gesundheitsschäden beim Menschen führte. Die auf der Glasinnenwand landenden Elektronen können elektrische Felder hervorrufen, da sie über das üblicherweise nicht leitende Glas schwer abfließen können. Bei Röhren, die naturgemäß Elektronen zur Glaswandung hin beschleunigen, zum Beispiel magisches Band oder Kathodenstrahlröhren, wird durch verschiedene Maßnahmen eine elektrisch schwach leitfähige Substanz auf die Innenseite des Glaskolbens aufgebracht, welche durch entsprechende Kontaktfedern eine Verbindung mit der Anode erhält, sodass die Elektronen abfließen können. Bei nicht derartig behandelten Gläsern führen diese Felder zu einer Konzentration von Ionen an diesen Stellen. Im Laufe der Jahre kann sich dieses Ionenbombardement zu einer elektrolytischen Zersetzung des Glases, besonders bei Röhren mit hohen Betriebstemperaturen, führen. Bei älteren Bildröhren führte diese Ionenbelastung zu einem blinden Fleck in der Mitte des Bildschirmes, dem sogenannten Ionenfleck, dem in der Anfangszeit durch die Ionenfalle begegnet wurde, ab Mitte der 1950er Jahre dann durch eine sehr dünne Aluminiumschicht. Manche unregelmäßige Metallspiegel auf der Kolbeninnenseite rühren von Abdampfungen der Kathodenbeschichtung her. Diese entstehen hauptsächlich während der Herstellungsprozesse, bei denen das Vakuum im Kolben erzeugt wurde. Weitere Elektroden. Eine Elektronenröhre kann zwischen Kathode und Anode noch eine Reihe zusätzlicher Elektroden enthalten, wie Steuergitter, Schirmgitter, Bremsgitter oder elektronenoptisch wirksame Fokussierelektroden. Steuer- und Schirmgitter bestehen aus Drahtwendeln oder Gittern, Bremsgitter können wie Fokussierelektroden die Form von Blechblenden haben. Die Drahtgitter sind meist aus Molybdän gefertigt, die Blechblenden aus Nickel. Die Haltedrähte bestehen manchmal aus Verbundwerkstoffen, welche eine gute Wärmeleitfähigkeit mit einer hohen mechanischen Festigkeit vereinen. Insbesondere das Steuergitter darf selbst keine Elektronen emittieren, obwohl es der beheizten Kathode sehr nahe ist und damit der unmittelbaren Gefahr der Aufheizung unterliegt. Es muss daher durch wärmeableitende Haltedrähte und manchmal zusätzlich an diesen befestigte, wärmeabstrahlende Kühlfahnen möglichst kühl gehalten werden. Ein zu heißes Steuergitter oder gar auf dieses gelangende Kathodenmaterial führen zu sogenannter Gitteremission, was eine Arbeitspunktverschiebung oder sogar einen sich thermisch verstärkenden Zerstörungseffekt zur Folge hätte, da das Gitter durch Emission positiver wird und folglich der Anodenstrom steigt, wodurch zusätzliche Wärme entsteht. Dieser Effekt wurde in den 1930er Jahren als das sogenannte Durchstoßen bezeichnet. Einsatzgebiete. Die meisten Elektronenröhren in der Elektronik sind heute von Halbleiterbauelementen wie Transistoren und Dioden verdrängt worden. Hochleistungs-Hochfrequenzröhren als Senderöhren in der Radar- und Funktechnik sind jedoch bis heute die günstigste Möglichkeit, Hochfrequenz hoher Leistung zu erzeugen. Hierbei kommen Trioden, luft- und wassergekühlte Tetroden, Klüstrons, Magnetrons und Wanderfeldröhren zum Einsatz. Solche leistungsfähigen Röhren werden in der Industrie unter anderem für die Hochfrequenzerwärmung eingesetzt. Das sind Anlagen, die kapazitiv oder induktiv Wärme direkt in einem Werkstück erzeugen. Weitere Anwendungen sind Hochfrequenzgeneratoren zur Plasmaerzeugung. Magnetrons finden unter anderem im Mikrowellenherd und in Radargeräten weite Verwendung. Vakuumfluoreszenzanzeigen arbeiten nach dem Prinzip einer Elektronenröhre, haben jedoch eine flache Form. Sie werden in sehr vielen Elektronikgeräten als Anzeigen eingesetzt. Die Brownsche Röhre oder Kathodenstrahlröhre ist in Fernsehgeräten, Oszilloskopen und Computerbildschirmen noch nicht komplett von LCDs und Mikrospiegelprojektionssystemen verdrängt worden. Röntgenröhren sind die in der Medizinindustrie, Warenabfertigung und teilweise in der Forschung eingesetzte Quelle für Röntgenstrahlung. Zum Kennenlernen der Funktion von Elektronenröhren und dem Aufbau eigener Schaltungen gab es Bausätze, mit denen man NF-Verstärker, Mittelwellenradios, Kurzwellenempfänger, DRM-Empfänger, Quarzoszillatoren, Senderschaltungen und andere Grundschaltungen der Röhrentechnik aufbauen kann. Diese Schaltungen arbeiten im Niederspannungsbereich bei Anodenspannungen von beispielsweise 6 Volt. Röhrenbestückte Audioverstärker. Wegen ihres besonders geschätzten charakteristischen Klirrverhaltens werden auch heute noch weitgehend Elektronenröhren in Gitarrenverstärkern verbaut, bei denen das Schaltungskonzept keineswegs auf ein konsequentes Vermeiden von Verzerrungen abzielt, sondern im Gegenteil eher auf deren Erzeugung, da die besonderen klanglichen Resultate hier durchaus erwünscht sind. Um eine höhere Ausgangsleistung zu erzielen, arbeiten die Endstufen der Röhren-Gitarrenverstärker zumeist im Gegentaktbetrieb. Das Maß der Gegenkopplung unterscheidet sich stark zwischen den Verstärkern unterschiedlicher Hersteller. Insbesondere bei der Übersteuerung entstehen nichtlineare Verzerrungen, welche hier erwünscht sind und einen Bestandteil der musikalischen Interpretation bilden. Derartige Besonderheiten des Klanges lassen sich zwar heute mit leistungsstarken Digitalprozessoren simulieren, der außerordentliche Klang von Re-Release-Verstärkerserien einiger Hersteller deutet jedoch auf die unumstrittene Führungsrolle der Elektronenröhre in diesem Marktsegment hin. Während röhrenbestückte Bühnenverstärker für E-Gitarren sich seit den 1950er Jahren unverändert behaupten können, verschwand die Röhre aufgrund der fortschreitenden Transistorisierung der Elektronik allmählich als Bauelement aus den Hi-Fi-Verstärkern. Erst seit etwa Mitte der 90er Jahre ist wieder ein zunehmendes Interesse an dieser Technik zu beobachten. Hi-Fi-Röhrenverstärker erfreuen sich aus verschiedensten Gründen wachsender Beliebtheit, wobei die ihnen unterstellten klanglichen Vorzüge eine zentrale Rolle spielen. In diesem Zusammenhang sind seit einigen Jahren auch Neuproduktionen von Röhren am Weltmarkt wieder häufiger anzutreffen, selbst völlig neue Typen von Leistungsröhren, speziell für HiFi-Anwendungen, sind mittlerweile erhältlich. Röhrenverstärker im High-End-Sektor werden auch aufgrund ihres Designs geschätzt, bei welchem die Sichtbarkeit der Funktion und des Aufbaus eine Rolle spielt. Ihnen werden von manchen Musikhörern überlegene Klangeigenschaften attestiert, wobei die Ursachen bisher erst teilweise durch schlüssige Erklärungen belegt sind. Ein Ansatz berücksichtigt hauptsächlich deren anders geartete nichtlineare Verzerrungen, die im Vergleich zu Transistorverstärkern als angenehmer empfunden werden sollen. Gelegentlich werden diese Verstärker mit dem Einsatz besonders wertvoller Materialien oder mit subjektiven Klangattributen beworben, was oftmals zu ihren Übertragungseigenschaften in keinem Verhältnis steht. Dennoch besitzt ein sorgfältig gebauter und schaltungstechnisch ausentwickelter Röhrenverstärker eine sehr hohe Klangqualität. Der Qualität kommen auch moderne, weiterentwickelte passive Bauelemente wie Kondensatoren und rauscharme, stabile Widerstände für hohe Spannungen zugute. Vergleich Röhre und Halbleiter. Der Niedergang der klassischen Röhren wurde durch die Erfindung des Transistors 1947 eingeleitet. Die halbleiterbasierten Transistoren kamen in den 1950er Jahren auf den Markt und lösten in den 1960er Jahren die Röhren in großem Maße ab. Nachteile von Röhren gegenüber Halbleitern. Röhren haben im Vergleich zur Halbleitertechnik folgende Nachteile. Aufwendige Stromversorgung mit Heizspannung ca. 1,5 bis 40 Volt und Anodenspannungen im Bereich von 50 bis über 1000 Volt, damit teilweise oberhalb der Kleinspannung, obwohl in Spezialfällen kleinere Anodenspannungen zum Beispiel 6 bis 12 Volt möglich sind. Diese sind aber von den Verstärkungs- und Ausgangsleistungen sehr limitiert. Mit Röhren lassen sich keine integrierten Schaltungen bauen. Verbundröhren mit drei Systemen in einem Glaskolben sind nicht mit ICs vergleichbar, die bis zu einige Milliarden Transistoren enthalten können. Zusätzliche Verlustleistung im Heizkreis. Hohe Temperaturen an der Oberfläche. Hohe Gesamtwärmeentwicklung. Verzögerte Betriebsbereitschaft durch Anheizzeit der Kathode. Hoher Platzbedarf und sehr begrenzte Integrationsmöglichkeit. Hohe Herstellungskosten durch zahlreiche aufwendige Produktionsschritte, Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen, stärkere alterungsbedingte Veränderungen der elektrischen Werte im Verlauf der Lebensdauer, kürzere Lebensdauer, keine komplementären Typen analog zu P- und N-Kanal-MOSFETs bzw. PNP-NPN-Bipolartransistoren möglich, mit Spannungen größer 15 kV betriebene Röhren erzeugen bereits weiche Röntgenstrahlung. Vorteile von Röhren gegenüber Halbleitern. Trotz großer Nachteile gegenüber Halbleiterbauelementen können sich Elektronenröhren aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften in bestimmten Bereichen behaupten. Meist geringerer Kühlungsaufwand als bei Halbleitern gleicher Leistung, da Röhren von Natur aus höhere Betriebstemperaturen aufweisen. Sie sind unempfindlich gegenüber manchen Umwelteinflüssen wie kosmische Strahlung und Radioaktivität, Fehlspannungen und resistent gegenüber dem elektromagnetischen Puls. Es gab deswegen zum Beispiel in der Sowjetunion eine militärisch motivierte Weiterentwicklung der Elektronenröhre. In der Hochfrequenzleistungstechnik und in der Niederfrequenztechnik haben Röhren begehrte Eigenschaften: hoher Leistungsgewinn, hohe dynamische Bandbreite, konstante Parameter über einen weiten Frequenzbereich, sehr kleine und spannungskonstante innere Kapazitäten, Toleranz gegenüber kurzen Fehlanpassungen. Röhren sind für sehr hohe Leistungen bis in den Megawatt-Bereich bei Frequenzen bis 1 GHz verfügbar. Bei Frequenzen oberhalb von 1 GHz und hoher Leistung werden spezielle Röhren, zum Beispiel Magnetron-, Klystron- und Wanderfeldröhre, zur Erzeugung und Verstärkung benutzt. Im Bereich von extremen Hochstrom- und Hochgeschwindigkeitsschaltvorgängen sind Wasserstoff-Thyratrons unerreicht leistungsfähig und schnell. Röhren sind kurzzeitig für einige Mikrosekunden extrem überbelastbar. Röhrentypen. Die verschiedenen Röhrentypen werden durch ihre Funktion und die Anzahl sowie Anordnung der Elektroden unterschieden, außerdem durch unterschiedliche Stromversorgung. Grob eingeordnet gehört die Diode zu den Gleichrichtern, während Trioden, Tetroden und Pentoden Verstärkerröhren darstellen. Hexoden, Heptoden, Oktoden und Eneoden sind Entwicklungen, die den Notwendigkeiten der damaligen Rundfunktechnik angepasst wurden. Diese verstärken zwar ebenfalls Signale, die zusätzlichen Gitter haben aber spezielle Funktionen. Eine Sonderrolle nehmen die magischen Augen ein, deren primärer Zweck nicht die Verstärkung oder Manipulation von Signalen darstellt, sondern die Umsetzung einer Signalgröße in ein entsprechendes optisches Äquivalent. Die einzelnen Typen und ihre Charakteristika werden im Folgenden kurz vorgestellt. Diode. Bei einer Röhrendiode sind nur die minimal erforderlichen Elektroden Anode A und Kathode K vorhanden. Durch Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen der geheizten Kathode und der Anode werden die Elektronen durch das elektrische Feld durch das Vakuum hindurch zur Anode hin beschleunigt und von dieser aufgefangen. Voraussetzung hierbei ist die oben erwähnte Polarität der angelegten Spannung. Die Kathode muss gegenüber der Anode negatives Potenzial aufweisen, damit ein Anodenstrom zustande kommt. Bei fehlender Spannung zwischen Anode und Kathode fließt nur ein minimaler Strom, der sogenannte Anlaufstrom. Dieser kommt zustande, weil viele Elektronen genügend Energie besitzen, um die Distanz zwischen den Elektroden zu überwinden. Dieser Strom ist von der Austrittsarbeit und von der Temperatur der Kathode abhängig. Hauptanwendungsgebiete: Gleichrichter und Demulatoren. Einige früher weit verbreitete Diodentypen: EAA 91, zwei unabhängige Kleinsignaldiodenstrecken in einem Röhrenkolben, benutzt in Diskriminatoren zur FM-Demodulation sowie in Fernsehgeräten zur Bildsignaldemodulation und zur Schwarzwertklemmung. EY 51, DY 86, Hochspannungsgleichrichterdioden für Fernsehbildröhren und Oszilloskop-Kathodenstrahlröhren. EZ80, EZ81, Zwei-Wege-Gleichrichter, PY88, Hochspannungsboosterdiode für die Zeilenendstufe von Fernsehgeräten. Triode. Die Triode oder Eingitterröhre verfügt über eine zusätzliche Elektrode, das sogenannte Steuergitter G1, welches zwischen Kathode und Anode angebracht ist und das zumeist die Form einer Wendel hat. Die Menge der zwischen Kathode und Anode fließenden Elektronen lässt sich durch die Höhe einer am Gitter anliegenden, gegenüber der Kathode negativen Spannung stromlos steuern. Diese leistungslose Steuerung gilt nur bis zu Frequenzen im unteren zweistelligen Megahertz-Bereich, danach sinkt der Eingangswiderstand durch Influenzwirkung. Eine Steuerung mit positiven Spannungen ist bei üblichen Verstärkerröhren nicht spezifiziert. Es gibt einige Sonderbauformen, wie zum Beispiel die EDD-11, die durch konstruktive Maßnahmen den Gitterstrom im positiven Bereich so gering wie möglich halten. Wegen der durch den Gitterstrom auftretenden starken Verzerrungen konnte sich diese Lösung im Niederfrequenzbereich nicht durchsetzen. Da das Gitter nahe an der Kathode liegt, erzeugen schon kleine Variationen der Gitterspannung große Stromschwankungen zwischen Anode und Kathode, da die Elektronen dort noch langsam sind und daher bereits mit einer kleinen negativen Spannung am Gitter blockiert werden können. Einige Elektronen gelangen durch das Gitter und werden dann weiter zur Anode beschleunigt. Die Menge dieser Elektronen ist dabei von der Spannung am Gitter abhängig, so dass der Stromfluss Kathode-Anode durch die Spannung am Gitter gesteuert wird und es zu einer Verstärkung kommt. Das macht die Triode zum historisch ersten elektronischen Verstärker, eine Funktion, in der sie heute meistens durch die kleineren, rausch- und verlustärmeren Transistoren ersetzt wurde. Das Maß der Verstärkung ist die Steilheit in Milliampere pro Volt. Sie ist umso höher, je näher das Gitter an der Kathode ist, je dichter es gewickelt ist und je größer die Kathodenoberfläche ist. Besonders steile Trioden haben sogenannte Spanngitter, welche besonders feine Gitterdrähte aufweisen und sehr nahe an der Kathode angeordnet sind. Heute finden sich Trioden vor allem in Vorverstärkerstufen von High-End-Audiogeräten. In Endstufen werden sie nur für höchste Frequenzen, ansonsten aufgrund des geringeren Verstärkungsfaktors nur bei besonderen Anforderungen an die Linearität eingesetzt. In Leistungsverstärkern der HiFi-Technik sind besonders Endtrioden mit hohem Durchgriff, zum Beispiel Stromregelröhren, beliebt. Früher weit verbreitete Trioden sind die EC92, eine VHF-Triode. Sie entspricht weitestgehend einer Hälfte einer ECC81. Die ECC81, VHF-Doppeltriode, ECC82, NF-Verstärker, Impulstrennstufe in Fernsehempfängern, ECC83, Rausch-, Kling- und Mikrofoniearme NF-Doppeltriode für NF-Verstärker, PCC84, VHF-Doppeltriode speziell für kleine Anodenspannungen, wie sie in Kaskode-Schaltungen üblicherweise auftreten, PCC88, VHF-Doppeltriode in Spanngittertechnik, ECC85, VHF-Doppeltriode, verbessertes Nachfolgemodell der ECC81, ECC86, Niederspannungs-Doppeltriode mit 6 bis 12 Volt Anodenspannung für Autoradios, 6N2P, russische Audio-Doppeltriode mit hohem Verstärkungsfaktor, ähnlich ECC83, 6N23P, hochsteile und extrem rauscharme russische Spanngitter-Doppeltriode, unter anderem für Breitbandverstärkung, in ihren technischen Eigenschaften weitgehend der E88CC und dergleichen entsprechend, PC88, PC93, steile Spanngitterröhren für Frequenzen bis ca. 800 MHz, 6J5, Vielzwecktriode, und 6SN7, Doppeltriode mit Oktalsockel, vorwiegend für Audioanwendungen. Besondere Bauformen sind Scheibentrioden. Diese haben flache, scheibenförmige Elektroden, welche rundum konzentrisch kontaktierbar sind, um sie induktivitätsarm in koaxialen Anordnungen anschließen zu können. Sie werden als HF-Verstärker bis ca. 5 GHz eingesetzt. Eine damit verwandte Röhre ist die Klystrode. Strahltrioden formen zwischen Kathode, Gitter und Anode einen Elektronenstrahl, der eine größere Entfernung und Spannungsfestigkeit zur Anode zulässt. Anwendung als Regelröhre für sehr hohe Spannungen, zum Beispiel 6 BK4A bis 30 kV. Das europäische Pendant ist die PD500 bzw. PD510. Tetrode. Die Tetrode weist im Gegensatz zur Triode ein weiteres Gitter auf, das sogenannte Schirmgitter G2, und hat somit 4 Elektroden. Das Einfügen dieses Gitters zwischen Steuergitter und Anode ändert einige fundamentale elektrische Parameter der Röhre. Das Schirmgitter wird mit einer gegenüber der Kathode möglichst konstanten positiven Spannung gespeist und schirmt das Steuergitter von der Anode ab, daher der Name Schirmgitter. Der Anodenstrom der Tetrode ist ab einem durch Elektrodenabstände und der Schirmgitterspannung festgelegten Schwellwert nahezu unabhängig von der Anodenspannung. Das Schirmgitter stellt für das Steuergitter konstante Feldbedingungen her und beschleunigt die Elektronen gleichmäßig Richtung Anode, auch wenn diese eine niedrigere Spannung als das Schirmgitter annimmt. Das erhöht den Innenwiderstand der Anode beträchtlich. Die unterbundene Rückwirkung der Anodenspannung auf das Steuergitter führt zu einer wesentlich erhöhten Verstärkung. Leider weist die Tetrode einen Nachteil auf. Wenn die Anodenspannung aussteuerungsbedingt unter die Schirmgitterspannung sinkt, so werden die unvermeidlichen Sekundärelektronen, die vom Hauptanodenstrom aus der Anode herausgeschlagen werden, vom Schirmgitter angezogen und gelangen nicht zur Anode zurück. Das zeigt sich in einer charakteristischen Delle des Anodenstroms im Kennlinienfeld. Der Anodenstrom nimmt ab, obwohl die Anodenspannung zunimmt. Das entspricht rechnerisch einem negativen differenziellen Widerstand. Eine Verwendung im Bereich dieser Delle erzeugt Verzerrungen, da der Anodenstrom hier nicht mehr weitgehend der Gitterspannung am Steuergitter folgt. Das Schirmgitter wird durch den zusätzlichen Elektronenstrom zudem thermisch belastet. Eine Maßnahme, dieses Problem in den Griff zu bekommen, ist, den Abstand zwischen Anode und Schirmgitter möglichst groß auszulegen, so groß, dass das elektrische Feld der Anode möglichst alle Sekundärelektronen wieder einfangen kann und nur eine unbedeutende Menge zum Schirmgitter gelangt. Das ist zum Beispiel bei manchen Ausführungen der Endröhre EL11 und ECL11 aus der DDR-Produktion der Fall. Tetroden werden heute in der Bauform von Scheibentrioden für Hochfrequenzverstärker großer Leistungen eingesetzt. Pentode. Um die bei der Tetrode auftretenden Probleme mit den Sekundärelektronen zu umgehen, fügten die Konstrukteure ein weiteres Gitter zwischen Anode und Schirmgitter ein, das sogenannte Bremsgitter G3. Es ist sehr weitmaschig und liegt elektrisch auf derselben Spannungsebene wie die Kathode. Den von der Kathode kommenden Elektronenstrom beeinflusst es durch seine Weitmaschigkeit praktisch nicht. Die von der Anode kommenden gegenüber dem Hauptstrom wesentlich langsameren Sekundärelektronen werden davon wieder Richtung Anode gelenkt. Die Pentode hat daher in der Summe 5 Elektroden. Die Pentode ist die letzte Stufe einer langen Entwicklungsreihe. Dem Vorteil einer sehr hohen Verstärkung steht der Nachteil eines höheren Eigenrauschens entgegen. Da die Elektronen im Laufe ihres Weges zur Anode an verschiedenen Potentialen vorbeikommen, werden sie wechselweise beschleunigt, gebremst und sogar aus ihrer geradlinigen Bahn abgelenkt. Das erzeugt eine Rauschspannung, sogenanntes Verteilungsrauschen an der Anode. Aus diesem Grunde ging man in der Radio- und Fernsehtechnik Anfang der 1950er Jahre schon dazu über, in den Eingangsteilen der UKW-Verstärker von den Pentoden abzulassen und Trioden zu verwenden. Über einen Kunstgriff, die sogenannte Kaskodeschaltung, erreichte man mit 2 Trioden pentodenähnliche Verstärkungswerte, ohne deren Rauschen. Beam-Power-Tetroden sind spezielle Pentoden, die anstelle des kompliziert herzustellenden Bremsgitters vergleichsweise einfach gebogene Elektronenstrahlleitbleche verwenden, was sich besonders vorteilhaft auf die Herstellungskosten auswirkt. Um patentrechtlichen Problemen mit der Firma Philips Mullar aus dem Weg zu gehen, entwickelten britische Elektronikingenieure das Beam-Tetroden-Design, dessen Patentlizenzen später an die amerikanische RCA verkauft wurden. Diese entwickelte in kurzer Zeit die erfolgreichste, vielseitigste und bekannteste Strahlpentode der Röhrengeschichte, die mit der Bezeichnung 6L6 1936 auf dem Markt erschien und mit ihren zahlreichen Varianten bis heute im Bereich der eher kurzlebigen Elektronikbauteile eine beispiellose Dauerkarriere absolvierte. Sie wird immer noch gefertigt und spielt insbesondere im Marktsegment der Gitarren- und E-Bass-Verstärker eine dominierende Rolle. Beispiele für Pentoden sind EF80 Breitbandpentode, EF83 regelbare, rauscharme Kleinsignalpentode in HiFi-Anwendungen eingesetzt, EF85 regelbare Breitbandpentode, EF86 rauscharme Kleinsignalpentode in HiFi-Anwendungen eingesetzt, EF89 Niederspannungskleinsignalpentode besonders für Hybrid-Autoradios, EL34 häufig in Audioverstärkern eingesetzte NF-Endpentode, EL41 NF-Endpentode für Radiogeräte älterer Bauart, EL84 NF-Endpentode für Radiogeräte und Verstärker, PL83 Videoendstufe in Fernsehgeräten. Beispiele für Pentoden mit Stahlblechkonstruktion sind 6L6, US-amerikanische Beam Power Tetrode von RCA, die 6550, US-amerikanische Beam Power Tetrode von Tung Sol, entspricht etwa der KT88, KT66, englische Kinkless Tetrode von Marconi Osram Valve Corporation, elektrisch fast identisch mit der 6L6, EL503, berühmte hochsteile Spanngitter-Beam-Power-Tetrode von 1966, PL500, Schaltpentode, Horizontalendstufe in Fernsehgeräten, PL519, Schaltpentode mit höherer Leistung, Horizontalendstufe für Farbfernsehempfänger und PCF82, Verbund-Kleinsignalröhre, Pentodenteil. Hexode. Die Hexode ist eine Elektronenröhre mit 6 Elektroden, Kathode, Anode und insgesamt 4 Gitter. Vereinfacht ausgedrückt ist die Hexode eine Reihenanordnung von 2 Tetroden mit nur einer Kathode und einer Anode. Sie enthält somit zwischen Kathode und Anode 2 Steuergitter G1 und G3 und 2 Schirmgitter G2 und G4. Vom Funktionsprinzip her wird in der Literatur als erweiterte Funktionserklärung oft der Begriff virtuelle Kathode zwischen G2 und G3 gelegen benutzt. In der häufigsten Anwendung dieses Röhrentyps werden den Steuergittern G1 und G3 zwei verschiedene Signale mit unterschiedlicher Frequenz F1 und F2 zugeführt. An der Anode treten dann die verstärkten Signale mit den Frequenzen F1, F2, F1 und F2 und F1-F2 auf. Bei Überlagerungsempfängern ist hierbei nur die Differenz F1-F2 von Bedeutung, die sogenannte Zwischenfrequenz ZF. Schaltungen dieser Art werden multiplikative Mischer genannt, da sich das Ausgangssignal aus der Multiplikation der beiden Steuersignale ergibt. Multiplikative Mischung ist besonders bei Amplitudenmodulation von Vorteil, da gegenüber additiver Mischung weniger Signalverzerrung auftreten. Diese Schaltungen fanden sich daher in AM-Radioempfängern weit verbreitet. Bekannte und zu ihrer Zeit verbreitete Vertreter sind die Typen ACH1, ECH3, ECH11, ECH42. Welche zusätzlich noch ein Triodensystem zur Verwendung als Oszillator enthalten. Die beiden Schirmgitter des Hexodenteils sind bei diesen Röhren miteinander verbunden. Heptode. Die Heptode ist eine Weiterentwicklung der Hexode und eine Fünfgitterröhre. Dabei ist, analog zur Pentode, ein Bremsgitter G5 zwischen zweitem Schirmgitter G4 und Anode A vorgesehen und fix mit der Kathode im Kolben verbunden. Meistens ist nur ein einzelner elektrischer Anschluss aus dem Kolben für die beiden Schirmgitter G2 und G4 herausgeführt. Bekannte Vertreter waren die Typen ECH4, ECH21 und ECH81. Letztere fand sich in nahezu jedem Rundfunkempfänger der 1950er und frühen 1960er Jahre. Sie enthielten zusätzlich ein zur Verwendung als Oszillator vorgesehenes Triodensystem. Oktode. Die Oktode oder Achtpolröhre ist eine Parallelentwicklung zur Mischhexode Oszillator-Triode. Dem ersten Steuergitter G1 folgt eine meistens aus zwei Stegen, Gitterhaltestäbe oder Gitterbewicklung bestehende Anode G2, welche mit Kathode und dem ersten Gitter das Oszillatorsystem bildet. Nach dem Schirmgitter G3 folgt ein weiteres Steuergitter G4, das mit dem Empfangssignal beaufschlagt wird, danach ein zweites Schirmgitter und ein Bremsgitter, unmittelbar vor der Anode. Das gemeinsame Steuergitter G1 beeinflusst damit auch den Elektronenstrom zur Hauptanode, was zu einer der Heptode-ähnlichen Mischfunktion führt. Die Oktode ist wie die Hexode und die Heptode eine Spezialröhre für Überlagerungsempfänger. Sie bildet gleichzeitig Misch- und Oszillatorröhre in einem System. Typische Vertreter waren die Typen AK2 und EK2. Bei der Triode, Hexode, wie der ECH3 wird das Empfangssignal an das empfindliche Steuergitter G1 angeschlossen, bei der Oktode an das weniger empfindliche zweite Steuergitter G4. Oktoden sind durch die unmittelbare Kopplung der Elektroden über den Elektronenstrom recht empfindlich für Frequenzverwerfungen. Eneode. Die Eneode ist eine Röhre mit einer Kathode, einer Anode und 7 Gittern, also mit insgesamt 9 Elektroden, weshalb sie bisweilen auch als Nonode bezeichnet wird. Es gab nur wenige Typen, die EQ40 und die EQ80 bzw. deren Allstromvariante UQ80. Sie wurde etwa zeitgleich mit der Einführung des UKW-Rundfunks zum Zweck der Frequenzdemodulation entwickelt. Ihre Arbeitsweise entsprach der eines Koinzidenzdemodulators. An ihrer Anode konnte eine vergleichsweise hohe Signalspannung abgenommen werden, die zur vollen Aussteuerung der unmittelbar folgenden Endröhre ausreichte und zudem noch eine Gegenkopplung gestattete. Einige Verbreitung fand diese Röhre im Tonteil von Fernsehempfängern und in UKW-Nachrüstsätzen für alte Empfänger. Da das Bremsgitter G7 intern mit der Kathode und die drei Schirmgitter G2, G4 und G6 untereinander verbunden und gemeinsam herausgeführt waren, genügte trotz der zahlreichen Elektroden im Falle der EQ40 sogar ein achtstiftiger Rimlock-Sockel. Magisches Auge. Das magische Auge ist eine Spezialröhre, die ein elektrisches Steuersignal in ein Leuchtsignal umsetzt, dessen sichtbare Ausdehnung von der angelegten Steuersignalspannung abhängt. Erfunden 1930 von dem Amerikaner Dr. Alan Dumont und weiterentwickelt von den beiden RCA-Ingenieuren Thomson und Wagner, diente sie zunächst in Radioempfängern als visuelle Hilfe für eine optimale Abstimmung auf die gewünschte Sendefrequenz. Als Leuchtschirmformen wurden hauptsächlich der segmentierte Kreis AM2, EM34, der Fächer EM71, EM80, EM85 und später das rechteckige Band EM84, EM800, EMM801 und EMM803 verwendet. Wie die Oszilloskopröhren leuchten magische Augen in der Regel grün. Bei modernen Exemplaren wie der EM84 tendiert die Farbe eher in den Bereich blau-grün. Die Leuchtfarbe ist abhängig von der Leuchtschirmsubstanz, die vom Elektronenstrahl angeregt wird. Zinksilikat für die älteren grünleuchtenden Schirme, Zinkoxid für die hellleuchtenden der modernen grünbläulichen Varianten. Dabei hat sich Zinkoxid als wesentlich haltbarer gegenüber der Belastung durch das fortwährende Elektronenbombardement erwiesen. Röhren mit diesem Leuchtstoff haben eine höhere Lebensdauer. Für Stereogeräte brachte die Röhrenindustrie spezielle Abstimmanzeigeröhren mit zwei getrennten Elektrodensystemen heraus, die unterschiedlich eingesetzt wurden. Entweder als Zweikanal-Aussteuerungsanzeige für Audioanwendungen oder als Abstimmanzeige für UKW-Stereo-Tuner, wobei ein System die optimale Abstimmung des Tuners signalisiert, das zweite System auf das Vorhandensein eines Stereosignals hinweist. Die magischen Augen sind hinsichtlich der Typenbezeichnung als Ausnahme zu betrachten. Bis auf die DM70, DM71 und EFM11 ist in jedem magischen Auge mindestens eine Triode als Hilfssystem untergebracht. Trotzdem werden diese Typen nicht mit zum Beispiel ECM84 bezeichnet, sondern mit EM84. Mehrfachröhren, Verbundröhren. In Mehrfachröhren oder Mehrsystemröhren sind zwei oder mehr Röhrensysteme bei elektrischer Trennung mechanisch vereint. Beispiele: zwei Trioden in der ECC 83, eine Triode und eine Leistungspentode in der ECL 82, eine Kleinsignalpentode und eine Leistungspentode in der PFL 200. In Verbundröhren sind die beiden Röhrensysteme teilweise miteinander verbunden, entweder durch den mechanischen Aufbau oder durch entsprechende Verschaltungen der Elektroden über Anschlussdrähte im Röhreninneren. Es sind auch Kombinationen von Abstimmanzeigeröhren und Pentoden hergestellt worden, zum Beispiel in der EFM 11. Die noch in den 1940er Jahren vorgenommene Unterscheidung von Verbund- und Mehrfachröhren ist wegen der geringen Unterschiede im Lauf der Zeit nicht mehr beibehalten worden. So hat sich für beide Arten der Begriff Mehrfachröhre etabliert. In Mehrfach- und Verbundröhren wurden auch teilweise Widerstände und Kondensatoren mit eingebaut, erstmals bei der Dreifachröhre 3NF. Diese Röhren waren gewissermaßen die ersten integrierten Schaltungen der Elektronik. Weitere Arten von Elektronenröhren: Bildverstärker, Restlichtverstärker und Bildaufnahmeröhren sind Bildwandlerröhren, welche vor allem zur Aufnahme und Verstärkung von Licht dienen. Restlichtverstärker werden in Nachtsichtgeräten eingesetzt. Die Photozelle gibt es in Vakuumausführung oder gasgefüllt. Sie ändert in Abhängigkeit vom auf sie einfallenden Licht ihren Elektronenstrom durch den sogenannten Fotoeffekt. Sie wird heute durch Halbleiter wie Phototransistor, Fotodiode und Fotowiderstand ersetzt. Die Brownsche Röhre und deren Weiterentwicklung in Form der Bildröhre, englisch CRT, zur Anzeige von Bildsignalen auf einem Bildschirm. Diese Röhre findet man in Oszilloskopen, Fernsehempfängern und Computermonitoren. Sie wird zunehmend durch neuere Technologien wie Flüssigkristallbildschirme ersetzt. Crookes-Röhren sind Anzeigeröhren vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie werden im Physikunterricht zu Anschauungszwecken benutzt. Die Röntgenröhre wird zur Erzeugung von Röntgenstrahlung verwendet. Sie findet in der Medizintechnik, Werkstoffprüfung und Warenabfertigung als Röntgenquelle Verwendung. Ein Plumbicon ist ein spezieller Bildsensor, der auch heute noch in Videokameras für spezielle Einsatzbereiche wie in Bereichen eines Kernkraftwerks mit hoher ionisierender Strahlung eingesetzt wird. Das Klystron ist eine Sendeverstärkerröhre im Mikrowellenbereich. Sie findet in Radaranlagen oder in Teilchenbeschleunigern Verwendung. Das Reflexklystron als Oszillator ist durch andere Techniken abgelöst worden. Die Inductive Output Tube ist eine Mischform aus Strahltriode und Klystron. Die Wanderfeldröhre wird als Signalverstärker in der Radartechnik und Radioastronomie benutzt. Das Magnetron wird als selbstständiger Mikrowellengenerator in der Radartechnik und als Hauptbauteil von Mikrowellenherden verwendet. Das Gyrotron ist ein Mikrowellengenerator für höchste Leistungen. Sekundärelektronenvervielfacher und Photomultiplier sind sehr empfindliche und schnelle Licht- und Ultraviolettsensoren, die den Elektronenstrom, der durch einfallendes Licht aus einer Photokathode gelöst wird, hoch verstärken. Fluoreszenzanzeigen sind Anzeigeröhren, die festgelegte Symbole und Zeichen darstellen können. Fluoreszenzanzeigen werden als Anzeigeeinheiten bei Heimelektronikgeräten wie Videorekordern oder DVD-Playern nach wie vor häufig verwendet. Es gibt auch Pixelanzeigen. Nuvistoren sind miniaturisierte Elektronenröhren, meist Trioden für UHF-Anwendungen. Sie wurden in ihrer Funktion praktisch vollständig durch Halbleiter abgelöst und werden nicht mehr verwendet. Elektronenröhren mit besonders kleinem Gitterstrom werden als Elektrometerröhren bezeichnet. Gasgefüllte Röhren. Neben den Elektronenröhren, die im Inneren ein Hochvakuum benötigen, gibt es Röhren mit Gasfüllung, die erst dadurch ihre eigentliche Funktion erlangen. Es sind keine Elektronenröhren im eigentlichen Sinn, da die freie Weglänge der Elektronen im Inneren meist geringer als der Elektrodenabstand ist. Sie werden jedoch häufig als Röhren bezeichnet und daher hier genannt. Gasgefüllte Röhren sind zum Beispiel Quecksilberdampfgleichrichter, gasgefüllte Photozellen, Nixie-Röhren, Glimm-Stabilisatoren und Thyratrons. Gasgefüllte Gleichrichterröhren wurden bis auf wenige Ausnahmen durch Halbleiterbauelemente ersetzt. Die Gasfüllung wird im Betrieb ionisiert, was eine Stromleitung im Gas ermöglicht. Zu der Gruppe der Gleichrichter zählen Quecksilberdampfgleichrichter und gesteuerte Schaltröhren wie das Thyratron, das Ignitron und das Excitron. Tungar-Röhren sind mit dem Edelgas Argon gefüllte Gleichrichter für den Einsatz bei kleinen Spannungen. Das Krytron ist als elektronischer Schalter einsetzbar. Gasgefüllte Röhren sind auch die verschiedenen Gasentladungslampen, wie Natriumdampflampen, Quecksilberdampflampen oder Halogenmetalldampflampen. Sie werden jedoch meist nicht als Röhren bezeichnet. Ausnahme sind die Leuchtstofflampen und die für Hinterleuchtung eingesetzten Kaltkathodenröhren CCFL und Leuchtröhren. Glimmstabilisatoren wie zum Beispiel A02 sind beheizte, gasgefüllte Röhren, bei der die rechteckige Stromspannungskennlinie zur Spannungsstabilisierung benutzt wird. Sie funktionieren wie Glimmlampen und Nixie-Röhren, die häufig zu Anzeigezwecken verwendet werden. Geißlersche Röhren sind mit verschiedenen Gasen gefüllte Kaltkathodenröhren für Unterrichts- und Demonstrationszwecke. Anschlüsse. Bis auf wenige Ausnahmen, die sogenannten Nulloden, benötigen Röhren elektrische Verbindungen in das Innere des Kolbens, um ihre Funktion zu erfüllen. Dazu haben sich im Laufe der Jahre zahlreiche Anschlusstypen entwickelt. Der Großteil der Röhren ist mit einem Sockel versehen, der die Aufnahme in einer Fassung findet. Es existieren aber auch Typen wie die DY51, die direkt in die Schaltung eingelötet werden. In der Anfangszeit der Röhrentechnik waren Sockel und Kolben getrennt. Die Durchführungsdrähte aus dem Kolben wurden in einen nachträglich angebrachten Sockel aus Bakelit oder Kunststoff geführt und dort verlötet. Aus Kostengründen wurden letztendlich die separaten Sockelkonstruktionen fallen gelassen und die Allglasröhre entwickelt, deren Vorläufer der Loctalsockel bildet. Dieser sogenannte Pressglassockel besteht aus einer speziellen Glasmischung mit geringen dielektrischen Verlusten, in den die Sockelkontakte aus Chromeisen oder Nickel vakuumdicht sowie maßhaltig eingeschmolzen und verpresst werden. Auch diese Sockelart wird in einem separaten Herstellungsschritt gefertigt und im Laufe der Fertigung mit dem System punktverschweißt und mit dem Kolben verbunden. Separate Anschlusskappe. Für spezielle Anforderungen besitzen manche Röhrentypen eine vom Sockel separate Anschlusskappe. Bei den Röhren mit Außenkontaktsockel ist das zumeist der Anschluss für das Steuergitter. Er liegt damit räumlich weit entfernt von den übrigen Anschlüssen und ermöglicht damit eine weitgehende Entkopplung, was den Hochfrequenzeigenschaften dieser Röhren zugutekommt. Nachteile dieser Anschlüsse sind der höhere Aufwand bei der Röhrenherstellung und auch im Gerätebau. Die Vorteile der Entkopplung werden durch notwendige längere Leitungswege der Verdrahtung bis zu diesem Anschluss teilweise wieder aufgehoben. Moderne Röhren besitzen einen Kappenanschluss, wenn es die Spannungsfestigkeit erfordert. Die Anoden von Zeilenendröhren wie zum Beispiel PL81, PL36, PL500 und PL509 werden durch die Selbstinduktion eines Zeilentransformators mit Spannungsspitzen bis 5 kV belastet. Bei diesen hohen Spannungen wären Überschläge zwischen den einzelnen Sockelstiften unvermeidlich. Aus dem gleichen Grund liegt die Kathode von Boosterdioden wie PY81, PY83, PY88 und PY500 an der Kolbenkappe. Auch Senderöhren größerer Leistung besitzen eine oder mehrere Anschlusskappen. Meist ist auch hier die Anode angeschlossen, ebenfalls aus Gründen der Spannungsfestigkeit, aber auch zur besseren Entkopplung der Gitter- und Anodenkreise. Ein weiterer Punkt ist der einfachere Aufbau des mechanisch meist größeren Ausgangsschwingkreises der Sendeendstufe. Bezeichnungsschemata. Amerikanisches Schema. Die US-amerikanische Röhrenindustrie entwickelte ab 1933 einen eigenen Typisierungsschlüssel mit sehr begrenzter Aussagekraft. Radio Electronics Televisions Manufacturers Association, RETMA Tube Designation. Europäisches Schema. Mit der allmählichen Standardisierung der Röhrensockel um 1925, zum Beispiel Europa-Stiftsockel oder Topfsockel mit Außenkontakten, wurden erste Versuche mit einem kombinierten Zahlen- und Buchstabensystem zur einheitlichen Kurzkennzeichnung von Bauart und Betriebsdaten der Röhren unternommen. Aber erst ab 1933/34 etablierte sich in Europa ein zukunftsweisender Röhrenbezeichnungsschlüssel, das von Philips und Telefunken gemeinsam beschlossene Gemeinschaftsbezeichnungssystem. Es entwickelte sich zu einem noch heute gültigen, höchst informativen und transparenten Codesystem, das die Röhren nach Heizungsart, Sockelung und Systemtyp klassifiziert, konnte sich aber nur in Europa durchsetzen. Sind in einem Glaskolben mehrere Elektrodensysteme untergebracht, so werden diese mit weiteren Buchstaben gekennzeichnet, welche die gleiche Bedeutung wie der zweite Buchstabe haben. Dabei werden die Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Röhren sind grundsätzlich Verschleißteile und müssen nach bestimmten Zeitintervallen ausgetauscht werden. Um diesen Vorgang zu erleichtern, sind fast alle Röhren mit einem Stecksystem, dem Röhrensockel, ausgestattet, der im Verlauf der Röhrengeschichte die unterschiedlichsten Varianten angenommen hat, die sich ebenfalls im Zahlencode der Röhrenbezeichnung niederschlagen. Dieser Code hat sich über verschiedene Quellen hinweg mehr als Anhaltspunkt denn als fest vorgeschriebenes Schema erwiesen. Eine verlässliche Standardisierung konnte erst 1963 erreicht werden, allerdings waren zu diesem Zeitpunkt schon viele Röhrentypen auf dem Markt, die nicht mehr in das Schema passten. Je nach Stellenanzahl kann die zweite oder die letzte Stelle ein Hinweis auf die Art der Gittersteuerkennlinie sein. Diese Regelung wurde erst 1963 offiziell vorgegeben und auch dann nicht immer von den Herstellern eingehalten und ist nur als Hinweis zu verstehen. Oft ist die angegebene Zahl nur eine laufende Nummer ohne weitere Bedeutung. So ergibt beispielsweise die Angabe einer Regelkennlinie bei Leistungsröhren keinen Sinn. Gelegentlich sind Röhren anzutreffen, bei denen die Ziffernkombination zwischen dem Buchstaben und der Heizungsart und denen der Systemart angegeben wird, zum Beispiel E83CC. Diese Röhren sind für eine besonders lange Lebensdauer spezifiziert, weisen gegenüber der Standardversion, hier ECC83, engere Toleranzen auf, haben eine höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeit und sind oft Spanngitterröhren. Daher kamen sie besonders bei erhöhten Anforderungen an Funktion und Zuverlässigkeit, wie zum Beispiel in Geräten für Industrie und Militär, zum Einsatz. Es ist nicht in jedem Fall bei einer gegebenen Spezialröhrentypenbezeichnung durch einfaches Umstellen der Ziffern-Buchstaben-Kombination auf die elektrisch vergleichbare konventionelle Röhre zu schließen. Die nach dem Philips-Datenblatt zur Verwendung in Telefonanlagen gedachte Kleinleistungsspezialpentode E81L ist beispielsweise nicht mit der Zeilenendpentode EL81 vergleichbar. Typische reguläre Beispiele: UL84, Leistungsendpentode für 100 mA Heizstrom, Novalsockel. EF97, Regelpentode für 6,3 Volt Heizspannung, Picosockel. VY1, Leistungsdiode 50 mA Heizstrom, Außenkontaktsockel. UCH21, Mehrsystemröhre aus einer Triode und Heptode in einem Glaskolben, 100 mA Heizstrom, Locktalsockel. Ausnahmen. Die magischen Augen M sind hinsichtlich der Typenbezeichnung als Ausnahme zu betrachten. Bis auf wenige Ausnahmen ist in jedem magischen Auge mindestens eine Triode als Hilfssystem untergebracht. Diese Triode wird nicht extra aufgeführt. Es gibt keine Röhre ECM, wohl aber Röhren EFM, bei denen die übliche Triode durch eine Pentode ersetzt wurde. Manche Leistungspentoden sind in konstruktiver Hinsicht Tetroden, ihnen fehlt aber sowohl ein Bremsgitter als auch eine Strahlbündelungselektrode. Durch einen vergleichsweise sehr großen Abstand der Anode vom Schirmgitter wird trotzdem die Betriebscharakteristik einer Pentode erreicht. Russisches Schema. Russische Röhren werden meist nach einem Schema Zahl-Buchstabe-Zahl-Buchstabe bezeichnet, wie zum Beispiel 6P-14P. Die erste Zahl bezeichnet die Heizspannung. Der erste Buchstabe bezeichnet die Art und Verwendung der Röhre, die zweite ist ein Unterscheidungsmerkmal. Der zweite Buchstabe enthält konstruktive Merkmale, zum Beispiel den dazugehörigen Sockel. Rauschen. Wie jedes andere elektronische Bauelement bewirkt eine Elektronenröhre ein in Spektrum und Leistung spezifisches Rauschen. Dieses ist von der generellen Funktion einer Elektronenröhre bedingt. Funkel-Effekt. Die Emission von Elektronen an der Kathodenoberfläche hängt von chemischen Vorgängen innerhalb der erhitzten Emissionsschicht ab. So ist die Emission nicht über die gesamte wirksame Fläche der Kathode identisch und ändert sich zudem zeitlich. Der Funkel-Effekt trägt am stärksten zum Gesamtrauschen bei. Er ist besonders für Audioverstärker bedeutsam, da die Rauschleistung, die durch den Funkel-Effekt verursacht wird, unterhalb von etwa 10 kHz stark ansteigt. Schrot-Effekt. Der Elektronenstrom, der zum Beispiel bei Aussteuerung mit einer Gleichspannung die Anode erreicht, ist niemals völlig konstant, sondern hängt von der statistischen Anzahl der Elektronen ab, die im entsprechenden Zeitpunkt die Anode erreichen. Verteilungsrauschen. Bei einer Mehrgitterröhre fließen die von der Kathode emittierten Elektronen zum Schirmgitter und weiter zur Anode. In Abhängigkeit von der Zeit erreicht eine abweichende Anzahl von Elektronen Schirmgitter und Anode. Dieses führt zu einem für Mehrgitterröhren typischen höheren Rauschen. Das Stromverteilungsrauschen kann durch Reduzierung des Schirmgitterstromes reduziert werden. Konstruktive Maßnahmen wie gleichartig gewickelte Schirm- und Steuergitter erlauben es, die Schirmgitterwindungen aus Kathodensicht hinter dem Steuergitter zu verstecken. Die Windungen liegen im Elektronenschatten des Steuergitters und können somit nur weitaus weniger Elektronen aufnehmen. Der Schirmgitterstrom ist weitaus geringer als bei herkömmlichen Schirmgitterkonstruktionen. Wegen ihres niedrigeren Rauschens wurden im Laufe der Geräteentwicklung in HF-Eingangsstufen ausschließlich Trioden eingesetzt. Influenzrauschen. Vor allem bei Frequenzen oberhalb von 100 MHz kommt es zu Influenzvorgängen, die der Elektronenstrom zwischen Kathode und Anode infolge Laufzeiteffekten auf dem Steuergitter hervorruft. Kühlung. Die Potentialdifferenz zwischen Anode und Kathode bewirkt eine Beschleunigung der von der Kathode emittierten Elektronen. Elektrische Energie wird in kinetische Energie der Elektronen umgewandelt. Trifft dieser Elektronenstrom auf die Anode, wird die Bewegungsenergie überwiegend in Wärmeenergie, zum geringen Teil aber auch in Lichtstrahlung und bei höheren Betriebsspannungen in Röntgenstrahlung umgesetzt. Die entstehende Wärme muss abgeführt werden, damit die Röhre nicht thermisch zerstört wird. Abhängig von der Bauart kann nicht beliebig viel Energie pro Zeit abgeführt werden. Das bezeichnet man als maximale Anodenverlustleistung. Strahlungskühlung. Bei kleineren Leistungen werden Röhren immer strahlungsgekühlt. Das System ist ohne Kontakt nach außen gut isoliert im Vakuum untergebracht. Wärmeabgabe ist nur durch Strahlung möglich. Um die Verlustleistung möglichst effektiv abzustrahlen, sind vor allem bei Leistungsröhren Anoden und Gitter mit Kühlfahnen oder Kühlrippen versehen. Geeignetes, dunkles Material mit großer Oberfläche, zum Beispiel Graphit oder P2-Eisen, trägt zur Erhöhung des Emissionsgrades bei. Trotzdem ist die abgestrahlte Leistung sehr begrenzt. Das Steuergitter in unmittelbarer Nähe der heißen Kathode muss besonders kühl bleiben, damit es seinerseits keine Elektronen emittiert. Die Haltestege werden deshalb aus thermisch gut leitendem Material, oft Kupfer mit Nickelplattierung, gefertigt und tragen am Ende ebenfalls Kühlfahnen. Zusätzlich können die Molybdän-Gitterdrähte vergoldet sein, da Gold in Verbindung mit von der Kathode abgedampftem Barium die Austrittsarbeit erhöht. Strahlungskühlung findet man auch bei Röntgenröhren mit Drehanode. Hier sorgt die Drehung für eine Wärmeverteilung, indem der auftreffende Elektronenstrahl immer nur einen kleinen Teilbereich der elektromotorisch bewegten Anode erhitzt. Dieser Teilbereich kann sich dann bis zur Vollendung einer Umdrehung außerhalb des Strahlflecks wieder abkühlen. Andere Kühlverfahren. Senderöhren mit hoher Leistung werden mit Wasser oder mit einem anderen Kühlmedium gekühlt, während Senderöhren mittlerer Leistung luftgekühlt sind. Damit kann man einige hundertmal mehr Leistung abtransportieren als mit Strahlungskühlung. Bei diesen Röhren ist die Anode aus massivem Kupfer gefertigt und ragt aus dem Gehäuse heraus oder ist im Inneren von einem Kühlmedium durchflossen. Das erlaubt gegenüber Strahlungskühlung wesentlich höhere Leistungsdichten auf der Anode. Die übrigen Elektroden, wie das Schirmgitter, sind bei scheibenförmigem Aufbau ebenfalls durch Wärmeleitungen kühlbar. Für höchste Leistungen wird immer die Siedekühlung eingesetzt. Lebensdauer. Trotz ihrer hohen Toleranz gegenüber kurzzeitigen Überschreitungen der elektrischen Grenzwerte besitzen Elektronenröhren eine geringere Lebensdauer als Halbleiterbauelemente. Gerade in der Leistungstechnik sind Röhren Verbrauchselemente, während oft in Empfängern der 1950er Jahre noch die original eingesetzten Vorröhren anzutreffen sind. Röhren weisen herstellungsbedingt Toleranzen im zweistelligen Prozentbereich auf. In einigen Schaltungen funktioniert eine Röhre mit weit abweichenden Parametern besser, in anderen weniger. Im Bereich der High-End-Audio-Verstärker werden Röhren oft weitaus früher als messtechnisch notwendig ausgetauscht. Die anfangs aufwendige und vor allem bei sehr hohen Frequenzen problematische Konstruktion Röhrensockel, Röhrenfassung, ist nicht zuletzt Ausweis der Notwendigkeit einfachen Austausches. Neben einigen anderen Faktoren wird die Lebensdauer einer Elektronenröhre bei einem Betrieb innerhalb der Grenzwerte durch folgende Faktoren bestimmt. Zwischenschichtbildung. Die elektrochemischen Vorgänge an den Kathoden sind der entscheidende, die Lebensdauer limitierende Faktor. Vor allem wenn die Röhre geheizt wird, jedoch kein Anodenstrom fließt, bilden sich bei einer Oxidkathode schnell sogenannte Zwischenschichten zwischen Kathodenträger und der aktiven Schicht aus, die die Emissionsfähigkeit der Kathode drastisch reduzieren. Diese Zwischenschicht kann begrenzt durch gezielte, vorsichtige Überheizung bei gleichzeitigem hohen Kathodenstrom wieder rückgebildet werden. Siehe Abschnitt Regenerierung. Abtragung von Kathodenmaterial. Das emissive Material der Kathode kann sich mit der Zeit langsam ablösen. Zum einen kann das durch sehr starke Überlastungsmomente geschehen, die zum Beispiel auftreten können, wenn die Röhre mit bereits angelegter Anodenspannung aufgeheizt wird. Zum anderen findet in der Röhre eine stetige Abdampfung statt. Dieser Vorgang verläuft unter normalen Betriebsbedingungen jedoch sehr langsam und macht sich erst nach einigen 10.000 Betriebsstunden bemerkbar. Bereits vor Taubwerden der Kathode kann als Folge Gitteremission auftreten. Gitteremission. Eine Folge von der Kathode verdampfenden und sich auf dem Steuergitter niedergeschlagenen Materials kann Gitteremission sein. Dabei emittiert das Steuergitter Elektronen, was dazu führt, dass es positiver wird, sich dadurch der Anodenstrom erhöht und sich der Arbeitspunkt so weit verschiebt, dass Verzerrungen und/oder thermische Überlastung auftreten. Dadurch heizt sich das Steuergitter noch weiter auf und emittiert umso mehr Elektronen. Besonders anfällig sind Schaltungen, bei denen die Gittervorspannung über einen besonders großen Widerstand, ein Megaohm oder größer, zugeführt wird. Dann reichen bereits wenige Mikroampere Gitteremissionsstrom, um einen Ausfall zu verursachen. Vakuum. Das Vakuum einer Röhre kann sich aus zwei Gründen verschlechtern. Abgasung von Materialien innerhalb der Röhre, was von der Qualität der Materialien abhängt, sowie Eindringen von Gasen durch den Kolben. Bedingt durch die Betriebstemperatur einer Elektronenröhre wechselt die Temperatur des Glaskolbens oder der Keramik-Metallverschweißungen zwischen ein- und ausgeschaltetem Zustand um die 100 Kelvin. Bei Leistungsröhren kann die Temperaturdifferenz sogar 150 Kelvin erreichen. Manchmal geht mit einer Vielzahl von Ein- und Ausschaltvorgängen die Bildung von Harsen im Kolben einher. Die meisten Gase, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid und so weiter, können zunächst vom Getter der Röhre adsorbiert werden. Bei Glasröhren ermöglicht der Getter eine optische Kontrolle des Vakuums. Solange der silberne Belag an der Innenseite des Kolbens noch deutlich erkennbar ist, kann man das Vakuum als ausreichend ansehen. Ist er dagegen verschwunden bzw. milchig transparent verfärbt, befindet sich Luft im Glaskolben. Bei genügendem Gasdruck kommt es zu einer Oxidation des Heizfadens, er verbrennt. Die Röhre ist dann nachhaltig zerstört. Die Verschlechterung des Vakuums hat zunächst Änderungen der elektrischen Eigenschaften zur Folge. So können im nicht mehr komplett gasfreien Raum Glimmentladungen entstehen, die sich gerade bei Endröhren wegen schaltungstechnisch nicht notwendiger hochohmiger Außenwiderstände außerordentlich schnell zu Bogenentladungen steigern. Diese ziehen unter Umständen weitere Bauteile in Mitleidenschaft. Ist jedoch schaltungstechnisch gesichert, dass der innere Überschlag nur kurz brennt und keine Folgenschäden verursacht, kann sich das Vakuum einer Röhre durch den dabei auftretenden Metalldampf und dessen Gasadsorptionsvermögen wieder verbessern. Dieses Phänomen wird besonders bei Senderöhren beobachtet bzw. genutzt. Langlebensdauerröhren. Dort, wo eine sehr hohe Anzahl von Röhren in einem elektronischen System zusammenarbeiten, nur sehr eng tolerierte Röhren verwendet werden können oder wo besondere Anforderungen an die Zuverlässigkeit gestellt werden, werden Spezialröhren eingesetzt. Je nach Einsatzzweck wurden unterschiedliche Arten von Spezialröhren entwickelt. Röhren für elektronische Rechensysteme besitzen eine Spezialkathode, die nur gering zur Ausbildung von Zwischenschichten neigt. Röhren für den militärischen Einsatz sind neben anderen Anforderungen häufig für hohe Beschleunigungen konstruiert. Die Lebensdauer dieser Spezialröhren wird im Allgemeinen mit 10.000 Stunden angegeben. Spezialröhren sind von den Herstellern unterschiedlich gekennzeichnet. Oft wird die Systembezeichnung mit den Ziffern vertauscht. So wird aus einer ECC 88 in der Spezialvariante eine E88CC. Valvo hat hier auch verschiedene nach Farben unterschiedene Serien etabliert, rote Serie, blaue Serie und so weiter, die ihrerseits spezielle Eigenschaften kennzeichnen. Spezialröhren gehören heute zu den gesuchten und damit vergleichsweise teuren Elektronenröhren. Regenerierung. Ein häufiger Ausfallgrund von Elektronenröhren sind taube Kathoden, das heißt, deren Elektronenemission lässt nach. Solche Kathoden können in gewissem Umfang regeneriert werden. Dazu wird während gewisser Zeiträume die Kathode gezielt überheizt, während gleichzeitig ein begrenzter Anodenstrom fließt. Ziel ist dabei, die Kathode wieder zu aktivieren, sodass die Röhre wieder eine Weile funktioniert. Bei altersbedingt leuchtschwachen Anzeigeröhren wie zum Beispiel magischen Augen ist eine Regenerierung im Allgemeinen nicht möglich, da die Gründe nicht in einer schwachen Emission der Kathode zu suchen sind, sondern sich fast ausschließlich in einem Taubwerden des Leuchtstoffes zeigen. Es gibt Möglichkeiten, durch massive Erhöhung der Anodenspannung wieder eine höhere Leuchtkraft zu erzielen. Für Bildröhren waren früher Bildröhrenregeneriergeräte erhältlich, die den Vorgang der Regeneration vereinfacht haben. Weiterhin wurden taube Bildröhrenkathoden dauerhaft überheizt, um noch eine gewisse Zeit funktionsfähig zu bleiben. Heutige Glühkathoden von Bild- und anderen Kathodenstrahlröhren haben eine so hohe Lebensdauer, dass sie meist diejenige des Gerätes übersteigt. Sie hörten den Artikel Elektronenröhre. Stand 23. Dezember 2010. Sprecher Kai Gerlach. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.